Hamburg, August 1998. Er blickte auf das Nokia, das in seiner Hand vibrierte, steckte es ein, zog es wieder heraus und nahm den Anruf an. Nickte, während die Krankenschwestern mit hektischen Schritten einen Bogen um ihn schlagen mussten, weil er ihnen im Weg stand. Haverkorn ging nicht zur Seite, hörte schweigend zu, sagte dann, »Okay, ich komme«, und drückte den Gesprächspartner weg. Lange sah er den glänzenden Flur hinab, über den seine Frau vor einigen Minuten gegangen war. Nichts war je so niederschmetternd gewesen wie dieses Gefühl der Endgültigkeit, als sie ihn zum Abschied geküsst hatte. Nie hatte er sich so verraten gefühlt. 20 Minuten später verließ er mit dem Auto die Stadt. Er reagierte mechanisch, kuppelte, gab Gas, bremste. Er dachte nichts, fühlte nichts. Er fuhr ein paar Kilometer am Deich entlang, überquerte eine Drehbrücke und bog in den Feldweg ein, den ihn der Anrufer beschrieben hatte. Totenweg nannten ihn die Marschbewohner. »Wir sind fertig, du kannst rein, Bjarne«, begrüßte ihn der Leiter der Kriminaltechnik. Haverkorn nickte ihm zu. Er stieg über das Flatterband, das leise im Wind knatterte. Es würde Regen geben. Schon der ganze Juli war verregnet gewesen und der August begann nicht viel besser. Seine Kollegen machten ihm schweigend Platz. Entsetzen und Ratlosigkeit in den Gesichtern. Er blieb einen Moment stehen vor der geöffneten Tür, die zum Fundort der Leiche führte. Dann betrat er das heruntergekommene Backsteingebäude. »Ein alter Stall, der nicht mehr benutzt wird«, hatte ihm sein Kollege am Telefon gesagt. »Mitten in der Marsch. Kaum zu glauben, dass sie dort so schnell gefunden worden ist.« Der schäbige Innenraum wurde durch Scheinwerfer ausgeleuchtet und hob den Körper hervor, der auf dem nackten Steinboden lag. Haverkorn blieb stehen und ließ das Bild auf sich wirken. Innerlich rüstete er sich, dem toten Mädchen ins Gesicht zu blicken, sah hinunter auf den nackten Torso, die verdrehten Beine, die Strangmarke am Hals. Am schlimmsten war das Gesicht, bläulich, aufgeschwemmt, eine wechselnde Maske des Todes. Er hockte sich neben den Leichnam. Dieses Bild brannte sich in seine Netzhaut ein. Es würde wie ein Motor sein, der ihn antrieb. Er würde denjenigen finden, der dem Mädchen das angetan hatte, der ihm die Möglichkeit genommen hat, ein langes und erfülltes Leben zu führen. »Bjarne, der Bestatter ist da.« Der Kollege stand direkt hinter ihm. Er wartete einige Sekunden, bis er ihm die Informationen zuflüsterte, als könne das tote Mädchen sie hören. Marit Ott, sie war 14, lebte drüben im Dorf, die Eltern wissen Bescheid. Haverkorn stand auf und drehte sich um. Er ächzte leise. »Ich bin fertig. Ihr könnt sie wegbringen lassen.« Er ging hinaus. Erste Tropfen klatschten auf seinen Wagen, als er einstieg. Der Umkleideraum war leer. Frieda zog die Tür hinter sich zu und knöpfte erschöpft die Uniform auf. Sie hatte viele Jahre im Streifendienst gearbeitet, bevor sie 2015 das Studium an der Hamburger Polizeiakademie begonnen hatte. Aber diese Praktikumswochen im Polizeikommissariat 11 schlauchten sie zunehmend. St. Georg war ein heißes Pflaster. Bei jedem einzelnen Einsatz musste sie hochkonzentriert sein. Und das, obwohl sie sich nach ihrer Schicht auf Streife die Nächte mit dem Lernen für die Abschlussprüfung an der Akademie um die Ohren schlug. Frieda öffnete den Spind und nahm ihr Smartphone aus einem Fach. 3 Anrufe in Abwesenheit. Einmal Kai, der sich wahrscheinlich mit ihr verabreden wollte. Zweimal die Nummer ihrer Eltern. Frieda zögerte, legte das Smartphone auf die Bank, zog die Schuhe aus. Sie nahm es wieder in die Hand und wählte die Nummer in der Elbmarsch. »Frieda, endlich!« Martha Paulsen klang erleichtert. »Mama, ist was passiert?«
»Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Du meldest dich ja nie.«
»Ich habe viel zu tun.«
»Wir auch. Dein Vater arbeitet 16 Stunden am Tag.«
Frieda schwieg.
»Seit dem Sommer versprichst du, auf den Hof zu kommen.«
»Sobald ich ein Wochenende frei habe, besuche ich euch.«
»Das sagst du seit Monaten.
Wenn du noch länger wartest, sind wir gestorben.« Frieda seufzte. »Du übertreibst.« Nach ein paar Sätzen beendete sie das Telefonat. Warum fuhr sie nicht für einen Nachmittag in die Marsch? Ihre Mutter würde ohnehin nicht locker lassen, bis sie für ein paar Stunden zu ihnen kam. Sie schrieb Kai eine Nachricht, dass sie am Abend gern was kochen würde. Hoffentlich schnitt ihr nicht wieder das Thema an, weshalb sie bei ihrem letzten Treffen nach dem Sex gegangen war.
»Warum machen wir es nicht öffentlich? Wollen wir uns nach einer gemeinsamen Wohnung umsehen?«
Frieda gefiel es, wie es zwischen ihnen war, ungezwungen und unverbindlich. Zu viel Nähe ertrug sie nicht. Keiner sollte wissen, dass sie als Kollegen etwas miteinander hatten. Wenn Kai das nicht verstand, würde sie es beenden, was immer es auch war. Sie zog sich um und warf den Spind zu. Dann las sie Kais Antwort im Eingang.
»Worauf hast du Lust?«
Sie schrieb,
»auf dich.«
»Und ein schönes, blutiges Stück Fleisch.« Das Gebäude der Polizeiakademie am Bramkamp war ein grauer, fünfstöckiger Bau. Friedas 10-jährige Erfahrung bei der Schutzpolizei war neben ihren exzellenten Klausurergebnissen und der hervorragenden Beurteilung ihres Vorgesetzten ausschlaggebend gewesen, dass sie sofort zum Studium zugelassen worden war. Nun war sie im vierten Semester und absolvierte den Praxisteil am Polizeikommissariat. Sie stellte ihren klapprigen Jeep auf dem Parkplatz ab und lief die Stufen hinab, die zum Hintereingang des Polizeiausbildungszentrums führten. In der Kantine eilte sie an den Getränke- und Snackautomaten vorbei, vor denen ein paar Studenten im Gespräch standen. Die Bibliothek, die im ersten Stock lag, schloss in einer halben Stunde. Frieda nahm 2 Stufen auf einmal. Sie betrat die Bibliothek und zog die Kriminalistikbücher aus dem Regal, die sie für die Vorbereitung brauchte. In 3 Wochen stand die nächste Klausur der Abschlussprüfung an. Sie war eine der besten ihres Lehrgangs, aber das zählte in einer Prüfung nicht. Dort musste sie erneut zeigen, was sie konnte, und sie würde nichts dem Zufall überlassen. Frieda brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass das Vibrieren des Smartphones sie aus dem Schlaf gerissen hatte. Kai lag neben ihr und rührte sich nicht. Mit einem unguten Gefühl griff sie nach dem Smartphone. Sie wischte über das Display. »Paulsen?«
»Frieda«, flüsterte ihre Mutter.
»Mama, was ist denn?«
»Papa, was ist mit ihm?«
Ihre Mutter schluchzte auf.
»Jemand hat ihn niedergeschlagen.«
»Was?«
»Er ist in der Nacht vom Marschfuß nicht nach Hause gekommen.«
Sie weinte einen Moment ins Telefon. Frieda schloss die Augen und hatte das Gefühl, zu fallen. Die Stimme ihrer Mutter war wieder da.
»Ich habe ihn im Regen mit der Taschenlampe gesucht. Er lag im Straßengraben. Fast hätte ich ihn übersehen. Sein Kopf war so blutig.«
»Wo ist er?«
»Im Krankenhaus, in Eppendorf. Er wird operiert.«
»In der Universitätsklinik?«
»Ja.«
Wieder ein Schluchzen.
»Beeil dich, Frieda. Die Ärzte wissen nicht, ob er die Nacht überlebt.«